Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir gucken heute nochmal auf das, was am Wochenende passiert ist in Berlin. Die Demonstrationen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen. Beim Protestieren ist es ja nicht geblieben. Da gab es diese eine Szene am Samstag vorm Reichstag. Und über die wird auch heute noch viel gesprochen. Und es gibt auch Kritik daran. Und zwar daran, wie man das, was da passiert ist, eigentlich benennen soll. Also dieser sogenannte Sturm auf den Reichstag, das ist ein Begriff, ein Framing aus der rechtsradikalen Szene. Schwierig also. Unsere Nachrichtenredaktion, die hat es heute Morgen so formuliert.
7 Uhr die Nachrichten. Nach dem Vordringen von Demonstranten auf die Treppe des Reichstagsgebäudes wird über Konsequenzen diskutiert.
Bis zum Reichstag selbst sind diese 300 bis 400 Menschen gar nicht gekommen. Aber ja, diese Bilder sind jetzt in der Welt und irgendwie müssen wir damit umgehen. Wir lassen uns diese Demonstration nochmal einschätzen von einem Protestforscher und wir fragen nach bei unserer Korrespondentin, wie sie die Ereignisse am Wochenende erlebt hat. Hier ist der Tag am 31. August. Mein Name ist Sonja Mesch. Hallo. Das ist Berlins Innensenator Andreas Geisel, heute bei einer Sitzung im Innenausschuss.
Soll ich meine politische Haltung nicht äußern, damit ich sie nicht gegen mich aufbringe? Ist das der Vorschlag? Ich ducke mich weg, damit Sie sich nicht aufregen? Auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, ohne zu pathetisch zu werden, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und der Weimarer Republik. Es kann kein Appeasement mit Extremisten geben.
Die Kritik an Geisel kommt von der CDU. Er hätte mit seinem Verbot der Demo in Berlin erst dafür gesorgt, dass es zu Szenen wie denen am Wochenende kommen konnte. Also, trotz Verbot haben wir ja mitbekommen, die Demos gegen die Corona-Maßnahmen durften ja stattfinden. Und die Szenen, damit ist unter anderem gemeint, dass Demonstrierende eben auf die Reichstagstreppe laufen konnten, trotz Absperrung. Unsere Korrespondentin für Berlin ist Claudia van Laak und die hat das ganze Wochenende diese Proteste beobachtet. Sie hat mit Menschen gesprochen, die da mitgelaufen sind und konnte sich selbst einen Eindruck machen. Sie wird uns jetzt mal schildern, wie sie dieses Wochenende erlebt hat.
Also was für mich sehr eindrücklich war, war einerseits dieses wirklich das extrem breite Spektrum und auch wie sich das im Laufe des Tages, des Samstags verändert hat. Also ich bin morgens so gegen 9 vielleicht, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und bin in Richtung Regierungsviertel gefahren. Und auf dem Weg habe ich wirklich sehr viele Familien getroffen, die da unterwegs waren. Und die sahen so aus, als ob sie einen Ausflug ins Grüne machen wollten.
Also Wandertag.
Outdoor-Rucksäcken, ja, mit Outdoor, mit Funktionsjacken, mit Kinderwagen, mit breitkrempigen Hüten, mit Wasserflaschen. Ja, das war so mein Eindruck und ich dachte, die sehen so aus, als ob die falsch hier sind. Die wollen eigentlich aufs Land oder in die Berge. Was machen die hier? Das war so der ganz spontane erste Eindruck. Und im Laufe des Vormittags wurden diese, ich sag jetzt mal normallos, änderte sich das Bild einfach. Ja, also dann traf ich die ersten Leute, die so T-Shirts trugen mit QAnon drauf. Also das ist diese rechtsextreme Verschwörungsgruppierung, die da aus den USA zu uns rüberschwappt. Genau. German Division stand da auf den T-Shirts drauf. Dann die ersten auch mit diesen Reichsflaggen, die wir ja gesehen haben. Dann Neonazis aus der Sächsischen Schweiz. Division Erzgebirge stand da drauf. Aber nach wie vor diese Hippie-Fraktion, diese Esoterik-Fraktion, diese Impfgegner waren natürlich auch da. Und was für mich ganz prägend war an dem Tag, war diese Realitätsverweigerung, nenne ich sie mal.
Was meinst
also,
du damit?
Wenn du mit den Leuten gesprochen hast, also ich habe zum Beispiel mit einem Organisator gesprochen, der meinte tatsächlich, es kommen 5 Millionen Menschen auf die Demonstration. Da habe ich zu ihm gesagt, das kann gar nicht sein. Das ist faktisch unmöglich. Berlin hat 3,8 Millionen Einwohner.
Genau.
Da können nicht 5 Millionen kommen. Ja, ein anderes Beispiel, jemand, der trug ein Plakat, da stand drauf, kennst du einen Covid-Kranken? Und er wollte damit sagen, wenn man keinen Covid-Kranken kennt, existiert diese Krankheit nicht. Ja, und das setzte sich sofort und das hat sich für mich eingeprägt als eine renitente Realitätsverweigerung.
So wie du das jetzt schilderst, also ab morgens 9 hast du gesagt, warst du unterwegs, war das ja erstmal noch relativ friedlich, zwar sehr diffuse Lage von Menschen, die da irgendwie unterwegs waren, ganz unterschiedliche Lager, aber alles noch friedlich. Wie lange hat sich das so gehalten den Tag über?
Naja, mittags begann das schon, dass sich das aufheizt und das hing damit zusammen, dass der Demonstrationszug nicht so wie geplant loslaufen konnte. Die Polizei hat ihn einfach gestoppt, weil die Polizei hat natürlich dieses Abstandsgebot kontrolliert. Da gab es ja eine Auflage und es war ganz klar, das funktioniert nicht. Danach hat die Polizei als nächstes eine Maskenpflicht verhängt. Da war im Grunde auch klar, da sind Maskengegner, die gehen als Maskengegner auf die Straße. Das ist ihr erklärtes Ziel. Die werden sich keine Maske aufsetzen. Und so war es natürlich auch. Dann hat die Polizei den Aufzug gestoppt. Dann hat sie die Demo für aufgelöst erklärt. Und da heizte sich das auf. Also da war ich dann vor Ort auch. Und da gab es die ersten Sitzblockaden. Da gab es Leute, die rumbrüllten, Diktatur, Diktatur. Ich habe dann noch versucht, mit einem zu diskutieren, der mir immer ins Mikro brüllte, hier gilt keine Meinungsfreiheit. Und da habe ich zu ihm gesagt, aber Sie reden doch gerade mit mir. Sie sprechen doch in mein Mikrofon. Sie können doch sagen, was Sie wollen. Nein, und das muss ich jetzt auf der Demonstration sagen. Und wenn die hier aufgelöst ist, dann sind wir in einer Diktatur. Dann kam gleich die Gleichsetzung von Weißrussland, von Belarus mit Lukaschenko, mit Merkel, also es folgte gleich. Also auch wieder diese, wie ich es genannt habe, Realitätsverweigerung.
Wie war das denn generell an dem Tag? Du sagst jetzt gerade, jetzt hat dir einer ins Mikro gebrüllt. Da würde ich jetzt sagen, unter den Umständen ist das ja noch so fast das Harmloseste, was passieren kann. Konntest du denn da an dem Tag, an dem Samstag gut deinen Job machen? Oder hattest du manchmal das Gefühl, so da erlebst du vielleicht auch eine Situation, die ein bisschen brenzlig ist an der einen oder anderen Stelle?
Also ich muss sagen, dass ich da bewusst vorsichtig war. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass sich da auch Journalistenverbände zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, an diesem Wochenende wurden wieder Journalisten bedrängt, auch beschimpft. Ich muss sagen, ich habe mich bewusst von diesen Reichsbürgern, von den Rechtsextremisten, die da vor der russischen Botschaft sich versammelt hatten, da habe ich mich bewusst ferngehalten. Also ehrlich gesagt, wollte ich da nicht verprügelt werden. Das habe ich mir da nicht angetan.
Wir wollen natürlich auch, dass du gut auf dich aufpasst, damit wir hier auf jeden Fall auch noch weiter mit dir sprechen können und dass dir nichts passiert. Claudia, lass uns noch mal sprechen über die Kritik an der Polizei und auch über die Kritik an der Polizeitaktik. Die hören wir ja heute mit ein, zwei Tagen Abstand immer mehr. Sie wird lauter und da sind wir eben auch beim Reichstag. Also rund 300 bis 400 Leute haben ja versucht, in den Reichstag vorzudringen. Auf Videos sieht man erstmal nur 3 Polizisten, die da stehen und die dann eben versuchen, die Protestler abzuhalten. Und genau dazu, also Polizeikritik, hat es auch heute nochmal einen Innenausschuss gegeben. Und das hast du auch verfolgt für uns.
Ja, genau. Und da musste die Polizei auch zugeben, dass sie da einen Fehler gemacht hat. Also das Problem war wirklich, dass der Reichstag zu diesem Zeitpunkt nicht richtig geschützt war. Also auf dem Video sieht man ja 3. Ich glaube, es waren insgesamt 6 oder 7 Polizeibeamte da oben. Und 1-2 Minuten später bekamen die ja auch Unterstützung. Aber in dem Moment, wo es hätten mehr sein müssen, waren die einfach nicht dort. Und das ist ein großer Fehler. Und zumal wir ja wissen, es wurde ja aufgerufen zu einem Sturm auf Berlin.
Und auch also das ist dieses Wording von rechts, muss man nochmal dazu sagen, das gerne verwendet wird, ne? Der Sturm auf Berlin.
Mhm. Und es war auch so, dass es gab ja parallel eine Kundgebung an der Siegessäule und bei dieser Kundgebung wurde auch zu diesem Sturm aufgerufen auf den Reichstag, ja. Und wie auch heute im Innenausschuss zu hören war, muss auch Attila Hildmann, der ja zwischendurch verhaftet war, dieser vegane Kochbuchschreiber, der sich da an die Spitze, ja, ich habe gehört, er soll gar keine Kochausbildung haben, deshalb
sagst du Kochbücher, ist auch okay.
Kochbuchschreiber. Ja. dass Attila Hildmann in seiner Telegram-Gruppe eine halbe Stunde, bevor dieser in Anführungsstrichen Sturm passierte, dazu aufgerufen hat. Und da geht natürlich auch die Frage an den Verfassungsschutz, an den Staatsschutz, weil diese Nachrichtendienste sind ja auch dazu da, die Polizei zu informieren. Und so etwas wahrzunehmen und zu sagen, Achtung, liebe Einsatzkräfte, liebe Einsatzleitung, wir haben hier gerade diesen Aufruf gesehen bei Telegram, schickt so schnell wie möglich eure Einsatzkräfte vor den Reichstag. Und das ist nicht passiert, also nicht rechtzeitig.
Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du erzählst aus diesem Innenausschuss, es gibt eigentlich noch viel mehr Fragen als Antworten, ist das richtig?
Ja, die Frage ist auch, ob diese 200 bis 300 Personen, die da über die Polizeisperren drüber sind und diese Reichsflaggen hatten, ob die auch wirklich alle erkennungsdienstlich behandelt wurden. Sprich, weiß die Polizei, wer das war? Haben die hoffentlich von denen auch die Personalien aufgenommen und wird jetzt auch gegen alle ermittelt. Also da sagte die Polizei heute, ja, es werde ermittelt wegen Landfriedensbruch und es werde auch ermittelt gegen diese Frau, die auf der Kundgebung aufgerufen hat zum Sturm auf den Reichstag. Das muss eine Heilpraktikerin sein. Ich weiß nicht woher, die schon bekannt ist für Auftritte auf Demonstrationen.
Unterm Strich sind sie dann aber nur bis zur Reichstagstreppe gekommen. Das muss man auch noch mal festhalten an dieser Stelle.
Richtig.
Claudia, ja, richtig. Der Bundespräsident, der hat sich ja auch noch mal geäußert. Ich zitiere ihn mal gerade. Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft, wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt, macht sich mit ihnen gemein. Zitat Ende. Was sind da deine Erfahrungen gewesen vom Wochenende? Wie hast du das erlebt? Dieses Nicht-Abgrenzen, dieses sich gemein machen. Du hast ja eben schon die Familien erzählt, wo du eigentlich erst gedacht hattest, die gehen jetzt zum Wandertag und dann sind die da bei den Protesten mitgegangen.
Genau, die Frage habe ich ja vielen gestellt und habe gefragt, wie sehen Sie das? Da hängen sich viele drauf auf die Proteste, da hängen sich viele dran, da versuchen Rechtsextremisten das auch zu okkupieren. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben entweder gesagt, das lässt sich sowieso nicht verhindern, oder, was ich interessant fand, ein Argument, das kam von Ostdeutschen, die sagten, hier ist es so wie 1989 in der DDR und die, die damals gegen das SED-Regime auf die Straße gegangen sind, wir haben uns auch nicht spalten lassen. Wir sind alle gemeinsam auf die Straße gegangen. Und das Wichtige sei eben, dass die Bewegung immer größer wird, immer stärker wird. Und da könne man jetzt nicht gucken, wer sich da noch anschließt oder wer versucht, diese Bewegung zu okkupieren. Hauptsache, es werden viele, wie die politisch stehen, sei völlig egal.
Aber ist das nicht ein bisschen schräger Vergleich? Ich meine, damals ging es um die SED-Diktatur. Hier geht es darum, eine parlamentarische Demokratie komplett in Frage zu stellen oder sie zu destabilisieren. Das ist zumindest das Ziel von den rechtsradikalen Gruppen.
Ja, und das gehört für mich auch so ein bisschen in dieses Kapitel Realitätsverweigerung. Das wird wirklich von einigen gleichgesetzt, die sagen, es fühlt sich hier so an, das ist ja sowas Raunendes auch, wie damals in Leipzig, erinnere mich genau, wie ich da 1989 im Herbst auf die Straße gegangen bin. Und das sind ja auch diese Rufe, wir sind das Volk, ja, die jetzt auch wieder kommen oder auch kamen, auch von den Pegida-Leuten. Da wird tatsächlich was gleichgesetzt, wo ich mich frage, was ist da los?
Claudia van Laak, unsere Korrespondentin, war unterwegs bei den Protesten, um auch bei der Tag darüber zu erzählen, aus einer journalistischen Perspektive. Man kann solche Demonstrationen auch noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten und das macht Peter Ulrich. Peter Ulrich ist Protestforscher beim Institut für Protest- und Bewegungsforschung und er nennt diese Demonstration vom Wochenende Empörungsbewegung. Bevor er uns erklärt, was er damit meint, haben wir erstmal darüber gesprochen, dass sich dort ja sehr unterschiedliche Gruppen versammelt haben. Also die kommen sowohl aus dem sogenannten bürgerlichen Spektrum als auch von ganz rechts außen. Ist das eine ungewöhnliche Melange?
Ja, die Antwort lautet, ist wahrscheinlich ein klares Jein. Einerseits ist es schon ungewöhnlich. Also es gibt eine lange Tradition verschiedener Protestbewegungen, die zu bestimmten Themen eine gewisse organisationale Festigkeit haben, die eine Tradition haben, die bestimmte fest mit ihnen verknüpfte Themen haben. Das ist eigentlich, kann ich sagen, vielleicht so der Normalfall. Aber wir erleben in den letzten Jahren auch immer häufiger, dass so eher ungewöhnliche, untypische, unerwartete Konstellationen zustande kommen. Dass die aktuellen Proteste erinnern sehr stark an die Montagsmahnwachen für den Frieden, die 2014 sich gebildet haben, als es zu einer großen Zuspitzung in der Ukraine kam und eine tatsächliche Kriegsgefahr im Raum stand. Und auch da sind sehr unterschiedliche Typen von Akteuren zusammengekommen. Auch da wurde ganz lange darüber geredet, was ist eigentlich der Charakter? Sind die rechts, sind die links oder ist das irgendwas anderes? Selber hat man das meistens von sich gewiesen. Und ich glaube, dass solche Art Bewegungen, die unseren althergebrachten Kategorien nicht entsprechen, die auch den althergebrachten politischen Kategorien häufig nicht klar zu entsprechen scheinen, zumindest auf den ersten Blick, können sich heutzutage unter geänderten Bedingungen politischer Öffentlichkeit neu bilden. Und ähnlich ist das auch heute, wenn wir uns die Proteste vom Wochenende anschauen, dann werden wir da zunächst einmal feststellen, dass das eine hochgradige Heterogenität gibt. Also da gab es Abschnitte oder Momente, die von einem friedlichen, entspannten, festlichen Charakter irgendwie geprägt waren. Es gab Situationen der von hochgradiger Gewalt, Aggressivität. Es gab Menschen, die schon äußerlich, optisch ganz unterschiedliche Eindrücke vermittelt haben. Also, dass wir hier etwas haben, was in keiner ideologischen Kontinuität beispielsweise so einfach steht, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kennzeichen. Man kann Umweltprotest, auch wenn eine neue Generation kommt, also beispielsweise Fridays for Future, kann man jedoch eine klare Tradition quasi der Umweltbewegung stellen. Das ist ein Reservoir, aus dem die schöpfen, eine Kontinuität, in die man sich auch selber stellt. Und diese neuen postdemokratischen Empörungsbewegungen, wie ich sie nenne, bilden sich vielmehr ad hoc, aber dadurch, dass das so eine unerwartete und man könnte fast sagen eine unmögliche Melange ist, wo wirklich, muss man wirklich sagen, wo die Dinge auch einfach nicht zusammenpassen. Das ließe sich nicht alles in eine halbwegs kohärente Erzählung bringen, was die unterschiedlichen Leute, die dort waren, so artikulieren. Aber das kann dann in eine gewisse Form gebracht werden. Und dann ist es entscheidend, das ist, glaube ich, das lehrt uns die Protestforschung, welche Art von organisierten Akteuren mit Ressourcen, mit Erfahrung und so weiter, es schaffen, der Bewegung diese oder jene Gestalt zu geben und sie in eine Richtung zu lenken. Weil das scheint mir, glaube ich, sehr kennzeichnend zu sein, dass es nicht einen ganz klaren Ausgangspunkt, abgesehen von dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen, dass es aber ansonsten eigentlich kaum einen klar fassbaren inhaltlichen Nenner gibt, außer so diffuse Gefühle der Empörung, also Entfremdung vielleicht, das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas Komisches wird mit mir gemacht, aber das ist in keinem greifbaren Rahmen.
Herr Ulrich, ich muss kurz sortieren, weil Sie jetzt sehr viel erzählt haben. Ich versuche, die zwei, drei Fragezeichen, die ich gerade noch hatte, mal gerade abzuarbeiten. Also zum einen haben Sie gesagt, für Sie ist das, was da gerade passiert, eine Empörungsbewegung. Was genau meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass im Zentrum, anders als bei vielen klassischen sozialen Bewegungen, nicht eine einfach verstehbare politische Forderung steht, die man, also es gibt keine politische Programmatik, es gibt keine, nicht sowas wie ein 10-Punkte-Programm, auf das man sich einigen könnte, sondern man erlebt, wenn man sich das anschaut, wenn man sich die Statements anschaut, Widersprüchlichkeit, Diffusität und so weiter. Und was aber ein einigendes Band darstellt, sind also offensichtlich nicht die Inhalte, sondern auf einer anderen Ebene eher so ein, also dieses geteilte Gefühl,
dass da etwas mit einem gemacht
Wut,
wird.
Ja. Genau, und das hängt sehr stark mit sowas zusammen, mit so Wahrnehmungen, dass irgendwelche Kräfte irgendetwas machen, was nicht dem entspricht, was sie sagen. Also, dass Bill Gates oder die Rothschilds sind solche Mythen, die Bevölkerung irgendwie mit Chips, also dass sie Chips in die Bevölkerung implantieren wollen, oder dass also die Bundesregierung mit ihren Pandemie-Bekämpfungsmaßnahmen haben, als Diktatur begriffen wird und sowas. Das ist so ein diffuses Gefühl, unzufrieden zu sein, ungerecht behandelt zu werden und da passiert was. Aber es ist, das lässt sich nicht in einen Deutungsrahmen oder so ordnen. Deswegen ist diese Empörung ganz, ganz entscheidend.
Die Empörung ist entscheidend. Die Empörung, wenn ich sie richtig verstehe, ist dann auch ein verbindendes Element. Ich würde noch mal kurz eingehen gerne auf das, was der Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter gesagt hat, Sebastian Fiedler, weil der hat gewarnt vor den möglichen Folgen der Corona-Proteste und der hat gesagt, solche Demonstrationen sind für radikale Bewegungen ein ideales Umfeld, um immer mehr Menschen für ihre Ideologien zu gewinnen. Es spielt natürlich darauf an, dass dort eben auch einige Rechtsradikale, einige Neonazis mitgegangen sind. Wenn ich Sie eben richtig verstanden habe, ist das ja doch durchaus auch eine Gefahr, dass so eine Empörungsbewegung dann eben auch von bestimmten Kräften gekapert wird?
Genau, das ist nicht nur ein Kapern, sondern bestimmte rechte Momente sind von Anfang an konstitutiv für diese Empörung, weil sie ja eben nicht von einer gesellschaftlichen Analyse beispielsweise ausgeht, sondern ein dumpfes Wir stehen auf, artikulieren uns gegen die. Das die wird manchmal bestimmt, manchmal bleibt es recht unbestimmt, aber das ist so eine starke Polarisierung, die eigentlich im Obskuren ein bisschen verbleibt. Und das ist sowieso extrem anschlussfähig für rechte Akteure, aber dann ist es natürlich entscheidend. Also wir haben gesehen, die AfD, die NPD, die Neonazi-Partei der Dritte Weg und viele, viele andere organisierte rechtsradikale Akteure sind in diesem Feld aktiv und die können diese Affinitäten, die jetzt bestehen zwischen diesem diffusen Protestspektrum und ihren organisierten politischen Kräften, können die mobilisieren, können dem Ganzen Gestalt geben, können das Ganze kanalisieren. Aber es ist nicht nur, also ich würde wirklich davor warnen zu sagen, das ist jetzt eine reine Instrumentalisierung, sondern es gibt schon ein gewisses Näheverhältnis. Aber, und das ist tatsächlich auch ein großes Problem, viele Leute in dem Protest scheinen mir, und man muss immer sagen, alles, was wir sagen, sind Beobachtungen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben noch keine systematischen Studien oder so. Das ist auch wirklich wichtig zu betonen. Aber trotzdem scheinen viele der Leute nicht ideologisch gefestigt zu sein. Das sind nicht alles überzeugte Neonazis, die dort rumgelaufen sind, aber es sind Leute, die das offensichtlich häufig nicht stört, dass organisierte Neonazis dabei sind und die offen sind, die Deutungsangebote annehmen und die auch bereit sind, diese hasserfüllten Parolen und das teilweise immense Aggressivität, die dort transportiert wurde gegen Leute, die Masken tragen, gegen Journalistinnen und so weiter, diese Aggressivität auch in den Parolen wie also Lügenpresse beispielsweise, das mitzutragen. Also dieses Potenzial quasi Unentschlossene oder ideologisch nicht Gefestigte in eine stärkere rechte, rechtsradikale, rechtsextreme Positionierung Angebote zu machen, sie dahin zu geleiten. Genau das ist, glaube ich, etwas, was tatsächlich eine große Gefahr für die weitere Entwicklung dieser Proteste ausmacht, wenn man das jetzt quasi politisch, moralisch bewertet. Und also generell ist der Eindruck vom Wochenende ja schon, dass bei aller Heterogenität, die auch weiterhin wichtig bleibt zu betonen, offensichtlich es wenig bis keine Bedürfnisse einer Abgrenzung von klar rechtsradikalen Gedankengut und Auftreten und Habitus gibt. Und das ist demokratietheoretisch dann schon hochgradig problematisch, abgesehen von allen anderen Problemen dieser Bewegung.
Es ist ein unheimlich großes Feld, auch allein schon so, wie Sie das erklären können und auch sehr, sehr weit natürlich dann erklären und interpretieren können. Zum Schluss die Frage, machen wir diesen Protest größer, als er ist, auch in der Berichterstattung?
Ich antworte mal mit einem vorsichtigen Ja. Also wenn ich als Gradmesser beispielsweise nehme, wie viele Interviewanfragen ich heute hatte, wie viele Interviews ich heute gegeben habe und wie vielen Interviewanfragen ich abgesagt habe und das vergleiche mit anderen Protesten, die deutlich größer waren teilweise. Also ich denke an die Unteilbar-Proteste, an die an die Seebrücke-Proteste, die am Anfang der Corona-Pandemie auch stattgefunden haben und so weiter. Da fällt mir ein gewisses Ungleichgewicht auf, aber das ist natürlich jetzt in gewissem Sinne ein subjektiver Eindruck. Auch wenn man sich die Empörungswelle in den sozialen Medien anguckt, als es zu dem scheinbar erfolgreichen, nach dem Sturm auf Berlin, wie er ausgerufen wurde von den rechten Akteuren, zum scheinbar erfolgreichen Sturm auf den Reichstag gekommen ist.
So nennen die es gerne. Mhm.
Genau. Und dass auf diese Erregungswelle und dann auch noch mit der Verwendung des Schlagwortes der Akteure, die das gemacht haben, eine große Erregung durch die sozialen Medien ging und so weiter. Da kann man schnell so den Eindruck kriegen, dass eine ganz große Krise vor der Tür steht. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Letztendlich war das ein Protest von einer durchschnittlichen Größe. Es ist nur auffällig, weil er so von so einer massiven Ignoranz und von so einer extrem unsolidarischen Haltung geprägt ist, quasi als potenzielles Mega-Spreading-Event aufzutreten. Das erinnert vielleicht ein bisschen auch an die Pegida-Proteste. Also es gibt nicht nur inhaltliche Überschneidungen, also nicht nur in der Bedeutung von Rechtsradikalen, auch in dieser grundsätzlichen wir hier unten, das Volk, die wir eigentlich die Mehrheit repräsentieren, also das glaubt man ja in dieser Bewegung, wenden uns gegen die da oben, die uns irgendwie verarschen und rufen zu massiver Gewalt auf. Also auch gestern, also am Wochenende gab es wieder so Galgensymbole, wo Politiker aufgehangen wurden oder Bilder von Politikerinnen und Wissenschaftlerinnen in KZ-Kleidung und sowas. Also wirklich massive Drohung. Das erinnert sehr daran, und auch damals war es so bei Pegida, dass die Medien unglaublich auf diesen Zug aufgesprungen sind und sich, man kann sagen, über Jahre fast von dieser Mobilisierung auch die Themen haben diktieren lassen. Also erst Corona hat es ja eigentlich geschafft, dass dass die Talkshow-Themen nicht weiterhin so extrem dominiert wurden von Debatten um Flucht, Migration, Integration und so weiter. Und das hat man sofort auch gemerkt in sinkenden Zustimmungswerten zur AfD, die in dieser Krise, wo es um soziale Fragen, wirtschaftliche Fragen und so plötzlich endlich wieder ging, wenig Punkte machen konnten.
Herr Ulrich, vielen Dank fürs Gespräch und dafür, dass Sie uns das ein bisschen erklärt und eingeschätzt haben hier in Deutschlandfunk der Tag. Danke Ihnen.
Ja, sehr gern.
Das war der Tag am 31. August. Heute nochmal mit einem kleinen Schwerpunkt bzw. Rückblick auf das Wochenende. Morgen dann ein neuer Podcast von der Tag. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Sonja Meschkat. Danke fürs dabei gewesen sein.